Met Hurra, meine Freunde, herzlich willkommen zurück beim Leselord. Heute mal wieder Das Leben ist zu kurz, Teil 4 von Ahmet Iztürk, beziehungsweise von seinen zwei Katzen geschrieben. Honey und Nanny, oder wie auch immer. oder Max, Bella Moritz war es, glaube ich. Also seine zwei Katzen heißen Bella und Moritz und daher hat er den Namen. Wenn das stimmt, das kann auch nur wieder was sein, was er sich ausgedacht hat. Von daher. Ja, wir lesen noch ein bisschen weiter. Ihr habt es euch gewünscht und solange ich nichts Negatives oder nichts anderes höre, lese ich einfach mal weiter. Und wir sind zuletzt stehen geblieben, Kapitel 4. Und da ging es darum, dass der gute Karim den Mord durchgezogen hat an seiner Chefin. Und sich jetzt auch in ihrer Wohnung davon vergewissert hat, zusammen mit einem Arbeitskollegen, dass sie dann auch wirklich gestorben ist. Und das ist sie. In der Badewanne ertrunken. Er hat es wie einen Selbstmord aussehen lassen. Der Kamin war an, alles wunderbar funktioniert. Und dann sollte er im Büro anrufen und Bescheid sagen, was passiert ist. Und das meldet sich seine Kollegin Laura aus der Buchhaltung, die er auch gerne mal flanken würde. Und ist tatsächlich darüber im Klaren, was passiert ist. Also sie sagt zu ihm, hätte nicht gedacht, dass du das durchziehst. Und jetzt weiß also Karim über Laura Bescheid. Laura weiß über Karim Bescheid und beide kennen wohl Franz, den Gorilla. Und er ist dann auch mit Laura, hat er sich verabredet, ist zu ihrer Wohnung gefahren oder zu seiner Wohnung, glaube ich. Und sie hat ihm gezeigt, dass es sich durchaus lohnen kann, für Franz zu arbeiten oder sich mit ihm gutzustellen und hat ihm zum Beweis quasi zurück in die Zeit geschickt. Zu dem Moment, als sie das Büro verlassen haben und sie mussten dann quasi nochmal die ganze U-Bahn fahren, durchmachen, um zurück zur Wohnung zu kommen. Und Karim war sichtlich verwirrt davon und weiß jetzt gar nicht so wirklich, was er damit mit dieser Information anfangen soll. Und wir sind sehr gespannt, wie es weitergeht. Also ich hätte nie gedacht, dass sich diese Geschichte in diese Richtung entwickelt. Ich dachte, das wäre jetzt so eine typische Komödie mit etwas derberem Humor. Aber jetzt ist es vom Krimi zum Superhelden-Genre vorgerückt. Also fantastisch, wie vielseitig diese Geschichte ist. Ich bin sehr gespannt, wo es jetzt hingeht. Vielleicht noch was ganz anderes? Mal gucken. Kapitel 5. Der Teufel steckt im Detail. Tritt ein, fühl dich wie zu Hause, Laura. Hier rechts geht's zum Wohnzimmer. Ich fuchtle mit den Armen und mache einladende Gesten wie der Betreiber einer altmodischen Attraktion auf dem Jahrmarkt. Ich möchte, dass mich Laura für einen witzigen, coolen Typen hält. Schöne Wohnung, ich könnte schwören, dass ich schon mal hier war, scherzt sie. Vielleicht ist unser Bier ja noch genießbar, füge ich kichernd und mit weit aufgerissenen Augen hinzu, um den Scherz auf die Spitze zu treiben. Lauras Reaktion signalisiert Fremdscham und ich fühle mich dumm, weil ich zu dick aufgetragen habe. Sie wechselt wortlos das Thema, indem sie mir ihre Jacke entgegenschleudert und das Wohnzimmer aufsucht. Die Lederjacke ist überraschend schwer und deshalb lege ich sie sicherheitshalber über den Stuhl im Schlafzimmer, statt einen abgebrochenen Garderobenhaken zu riskieren. »Die wiegt ja mehr als du«, sage ich. »Ich hasse Handtaschen, ist mir zu tussi-mäßig«, antwortet sie. »Und deshalb trägst du deinen kompletten Hausrat in der Jacke mit dir rum?« Laura lässt sich auf die Couch nieder, schnappt sich eine der offenen Bierflaschen und nimmt einen Schluck. »Kann man noch trinken?« Es ist schwer, Laura einzuschätzen. Ich weiß nicht, ob sie mich mag oder nicht. Vielleicht betrachtet sie mich als Bedrohung, weil sie nicht mehr Franz' ungeteilte Aufmerksamkeit genießt. Das Fenster, das ich vorhin geschlossen hatte, stand wieder auf Kipp. Ich muss gleich los, Karim. Aber ich erzähl dir noch was. Bettina hat mich seit meinem ersten Arbeitstag fertig gemacht. Du kennst ihre passiv-aggressive Art. Das war echt übel. Vor allem, weil ich auch noch mit meinem geistesgestörten Ex zusammenziehen musste. Mir wollte sonst niemand Geld leihen. Moment, du bist mit deinem Ex zusammengezogen, um dir Geld von ihm zu leihen? Hake ich ungläubig nach. Ja, das war seine Bedingung. Er dachte, dass wir dann wieder zusammenkommen oder so. Neben der ganzen Scheiße in der Arbeit musste ich mich auch noch mit diesem Psychopathen rumschlagen. Der wollte mir das aber nicht gleich den gesamten Betrag geben, aus Angst, dass ich gleich wieder ausziehe. Also hat er mir jede Woche 1.000er überwiesen. 10.000 habe ich insgesamt gebraucht. Der Spast dachte, dass er in dieser Zeit mein Herz zurückerobern kann. Das klingt krank, aber auch romantisch, sage ich. Es war aber die Hölle, erwidert Laura vorwurfsvoll. Wofür hast du das Geld gebraucht, frage ich. Ich hatte mich bei der London's Independent University für Digital Marketing Studiengang beworben. Ohne Kohle kannst du dir keine Bleibe suchen, keine Möbel kaufen, keine Kaution bezahlen. Ich war dem Arschloch ausgeliefert, aber das Beste kommt noch. Als ich das Geld endlich beisammen hatte, flatterte die Absage der Uni rein. Wegen bescheuerter Formalitäten. Und dann beichtet mir mein Papa auch noch, dass er Krebs hat. Ich war am Ende. Ach, scheiße, Laura, und ich dachte, mein Leben wäre beschissen, antworte ich. Ich war total am Ende. Ich wollte nicht mehr und habe mich selbst aufgegeben. Aber dann kam Franz. Jetzt ist mein Vater wieder fit. Mein bescheuerter Ex hat einen tödlichen Motorradunfall und nächstes Jahr beginnt mein Studium in London. Seit ich Franz kenne, geht's nur noch bergauf. Der ganze Kram aus der Kirche, dass Gott einen Plan für unser Leben hat und so weiter. Ich glaube, es stimmt. Zumindest für uns. Ich möchte Laura glauben, weil, naja, weil sie daran glaubt. Außerdem kann es nur von Vorteil sein, endlich mal ein Ziel zu haben und nicht mehr planlos durchs Leben zu irren. Dass mir die Verbindung zu Gott kein Gefühl der Erleuchtung beschert, finde ich dennoch suboptimal. Warum geht's mir nicht besser? Ich habe eine direkte Verbindung zu Gott, aber trotzdem bin ich nicht glücklich. Ich bin ein Apostel, der rückwärts durch die Zeit reisen durfte, und offen gestanden fühle ich mich beschissener denn je, jammerte ich. Gib der Sache ein paar Tage. Die Aufregung musst du erst mal sacken lassen, versichert mir Laura. Okay. Und seit wann kannst du durch die Zeit reisen? Frage ich. Wie gesagt, ich kann die Zeit zurückdrehen, aber das sind keine Zeitreisen wie in Zurück in die Zukunft oder so. Hitler töten, Dinosaurier füttern und so weiter, das geht alles nicht. Eigentlich kann ich nur mein Leben zurückspulen, stellt sie klar. Und was ist mit Lotto, Aktien etc.? Warum bist du noch keine Millionärin? Du kannst die Zeit zurückdrehen, aber das trotzdem als Assistentin so einen Scheißladen. Warum? Hältst du mich für blöd? Lotto habe ich natürlich als allererstes ausprobiert, den Livestream geschaut und mir die Lottozahlen aufgeschrieben. Dann die Uhr zurückgedreht, den Schein ausgefüllt, am Kiosk abgegeben und. Laura steht auf und zeigt auf meine leere Bierflasche. Soll ich dir auch noch ein Bier holen, Karim? Ich hole dir gleich so viele Biere, wie du möchtest. Sag mir erst, wie viel du gewonnen hast. Laura setzt sich wieder hin und legt langsam ihre Füße auf dem Tisch ab. Wie viel ich gewonnen habe? Da muss ich mal kurz nachdenken. Wie viel war es noch? Ach ja, gar nichts. Einen Scheißdreck habe ich gewonnen, antwortet sie. Wenn ich die Uhr zurückdrehe, heißt das nicht, dass danach alles wieder so läuft wie beim ersten Mal. Du verarscht mich, sage ich. Nee, leider nicht. Du kannst dir nicht vorstellen, wie angepisst ich war. Ich hätte am liebsten den Bildschirm mit der Champagnerpulle zertrümmert, antwortet Laura. Du hast extra Champagner gekauft? Das tut weh. Ja, zum ersten Mal in meinem Leben habe ich mir einen teuren Shampoos gegönnt, außerdem eine Lederjacke für 899 € bestellt, einen Beratungstermin beim Mercedes-Händler angefragt und dann stehen da plötzlich ganz andere Zahlen auf dem Bildschirm. Ich war eine Woche lang super schlecht drauf und sogar ganz froh, jemanden umbringen zu dürfen, schimpfte Laura. Ich wage es nicht, sie zu unterbrechen. Eigentlich sind alle Zeitreisengeschichten im Kino totaler Bullshit. Wenn ich die Uhr zurückdrehe, mache ich alles Geschehene wieder ungeschehen. Weißt du, was ich meine? Weil die Ziehung noch nicht stattgefunden hatte, konnte ich die Zahlen gar nicht wissen, obwohl ich sie vom Bildschirm abgefilmt habe. Und, warte mal kurz. Laura wischt auf ihrem Handy herum. Dann zeigt sie mir das Video. Man sieht einen Computerbildschirm, auf dem die Lottoziehung läuft. Unten links ist das Datum eingeblendet. Somit wurde das Video vor knapp über 2 Jahren aufgenommen. Die Aufnahme ist etwas wackelig und verrauscht. Deshalb dauert es einen Moment, bis mir das Offensichtliche ins Auge sticht. Cool, ich habe denselben Monitor wie du. Moment. Ist das mein Monitor? Das ist mein Schreibtisch. Du warst in meiner Wohnung? Warum weiß ich das nicht mehr? Okay, jetzt wird's vielleicht ein bisschen merkwürdig. Ich wollte die Ziehung nicht zu Hause anschauen, sonst hätte mein Ex alles mitbekommen. Du warst in der Arbeit immer nett zu mir, also habe ich bei dir geklingelt und auf die Tränendrüse gedrückt. Du bist voll drauf reingefallen, weil du immer geil auf mich warst. Wieso hast du die Ziehung nicht einfach auf deinem Handy geschaut? Außerdem kann ich mich nicht an deinen Besuch erinnern. War ich nicht zugegen? Okay, ich ziehe die Frage wieder zurück. Du hast nach deinem Besuch die Zeit zurückgedreht und somit ist es nie passiert, oder? Damals hatte ich nur ein Klapphandy. Das Smartphone habe ich mir erst besorgt, als mich Bettina wegen der Arbeit dazu gezwungen hat. Zuerst wollte ich die Ziehung im Büro schauen, aber Samstagabend mit Shampoosflasche und Lottoschein am Arbeitsplatz aufzutauchen, wäre vielleicht etwas komisch rübergekommen, erklärt sie. Definitiv, pflichte ich hierbei. Also habe ich bei dir geklingelt, mich ein wenig über Bettina ausgekotzt. Danach wollte ich dich fragen, ob ich kurz deinen Rechner benutzen darf. Du hast versucht, mich abzufüllen, dabei den Verständnisvollen gespielt und mich mit deinen warmen Wichsgriffeln begrabbelt. Ihr Männer haltet uns Frauen echt für bescheuert. Als mir deine Annäherungsversuche zu blöd wurden, habe ich ein Messer aus deiner Küche geholt, um dich abzustechen. Danach konnte ich endlich meine Champagnerflasche entkorken und in Ruhe die Lottoziehung genießen. Ich starre Laura ungläubig an und weiß nicht, was ich sagen soll. Ich schäme mich einerseits, weil sie nun weiß, dass ich ein armseliger geiler Bock bin. Vor allem bin ich aber sauer, weil sie mich getötet hat. Laura zuckt bei den Schultern und wirft ihr Handy auf die Couch. Es tut mir leid, okay. Außerdem habe ich danach die Zeit zurückgedreht. Also ist es niemals passiert. Wenn man es genau nimmt, du regst dich auf über nichts? Ihrem Gesichtsausdruck nach zu urteilen, hat sie ein schlechtes Gewissen. Geschieht ihr vollkommen recht. Hast du eventuell eine Zigarette? Fragt sie. Ich stehe auf, um die Kippenschachtel aus meiner Jacke zu bergen. Meine vergangenen 48 Stunden waren extremer als jede Akte X-Folge, aber meine Mörderin braucht eine Beruhigungszigarette, sage ich vorwurfsvoll. Laura versucht, das Fenster zu öffnen. Sie wirkt nervös. Ich frage mich, was sie mir sonst noch verheimlicht. Das Fenster klemmt etwas. Du musst leicht dagegen drücken, während du den Griff drehst. Ich weiß, antwortet sie zickig. Ich war schon mal hier. Ich zünde zwei Zigaretten an. Herr Laura schnappt sich eine, bevor ich sie ihr anbieten kann. Sie nimmt einen Zug und scheint sich wieder zu entspannen. Boah, Menthol ist voll krass. Sind die nicht verboten? Erst ab Mai. Wenn es soweit ist, werde ich dich immer zum Kippen holen in die Vergangenheit schicken, sage ich. Träum weiter. Das Problem ist, dass ich eine Höllenangst davor habe, die Uhr zu weit zurückzudrehen. Stell dir mal vor, du würdest dich versehentlich in deine Kindheit zurückbeamen und dein ganzes Leben noch einmal durchleben müssen. Das wäre richtig kacke, glaube ich. Ich weiß nicht mal, ob ich die Laura von heute oder die kleine Laura von damals wäre. Mit meinem Wissen von heute könnte das aber schon interessant werden, erwidert sie. Wieso merken die anderen Menschen nicht, dass du die Uhr zurückdrehst? Erleben die nicht auch einen Zeitsprung? Laura setzt sich auf die Fensterbank. Mir fällt gerade auf, dass ich das seit meiner Kindheit nicht mehr getan habe. Ich war vielleicht 10 oder 11 Jahre alt, als mir meine Mutter deswegen ein paar saftige Ohrfeigen verpasste. Warum springst du nicht gleich aus dem Fenster? Schrie sie mich an. Seitdem habe ich es nie mehr gewagt, meinen Hintern auf eine Fensterbank zu platzieren. Ich habe es übrigens noch nie vor anderen Menschen getan. Du bist der Erste, sagt Laura. Auf der Fensterbank sitzen? Ohne Quatsch. Nicht mal vor einer Sekunde dachte ich dasselbe. Ich saß seit meiner Kindheit nicht auf keiner Fensterbank mehr. Hä? Ich rede von Zeitsprüngen, du Idiot. Ach so, antworte ich und spüre, wie ich erröte. Ich bin immer wie über meine eigene Dummheit überrascht. Hast du schon mal was von Paralleluniversen gehört? Fragt Laura. Ich nicke eifrig, während ich den Qualm meiner Kippe aus dem Fenster wedle. Mich interessiert dieser Welt der Wunderscheiß nicht, aber irgendwie klingt's logischer als Zeitreisen. Ich glaube, es gibt mehr als nur diese eine Wirklichkeit. Vielleicht drehe ich nicht die Zeit zurück, sondern springe jedes Mal in eine andere Realität. Das würde nämlich die falschen Lottozahlen erklären und auch, warum die anderen nichts von meinen Zeitsprüngen mitbekommen. Klingt plausibel, aber was weiß ich schon. Musst du echt nur ein Datum auf einen Zettel kritzeln und schon geht's los, frage ich. Ich muss es mir vorstellen und dabei was mit den Händen machen, glaube ich jedenfalls. Es gab ja keine Anleitung. Einmal habe ich einfach die Uhr von der Wand genommen und den Zeiger zurückgedreht. Das hat auch funktioniert. Echt? Laura zieht in ihre Zigarette und grinst. Mann, ich kann dir das Gefühl vom allerersten Mal nicht mal im Ansatz beschreiben. Es war ein Versehen, purer Zufall. Franz hat ja nach einem schwierigen Job erwähnt, dass ich immer zurückkehren kann, um es besser zu machen. Ich wusste nicht, was er meint, aber ich habe auch nicht nachgefragt. Bringt ohnehin nichts. Ich fühle mich immer wie ein Trottel, wenn ich mit Franz rede, denke ich laut. Oh, sorry, ich habe dich schon wieder unterbrochen. Laura kann mich nicht wirklich leiden. Natürlich hält sie es für toll, endlich diese heftigen Erfahrungen mit jemandem zu teilen, aber wahrscheinlich könnte sie auf Anhieb 2 Dutzend Personen nennen, denen sie sich lieber anvertrauen würde. Hätte sie auch nur einen Funken Sympathie für mich übrig, hätte sie mich damals nicht abgestochen. Sie würde nicht zögern und mich ein weiteres Mal killen, wenn sie davon profitieren könnte. Also in meinem Schlafzimmer steht ein kleiner Tisch mit einer Uhr in der Glasplatte. Sieht aus wie eine alte Bahnhofsuhr. Ich hatte mich gerade umgezogen. Achso, sie redet jetzt schon wieder, pardon. Ich hatte mich gerade umgezogen und da waren so Fussel auf dem Tisch. Die wollte ich einfach nur kurz mit der Hand wegwischen und plötzlich stand ich mit Bettina im Besprechungsraum. Wahnsinn! Du kannst dir nicht vorstellen, wie unheimlich das war. Bettina hat mich angepflaumt, weil sie die von mir bestellten Visitenkarten nicht mochte. 10 Sekunden vorher stand ich noch in meiner Wohnung. Hab natürlich null gecheckt, wie mir geschieht. Ich dachte, dass ich den Verstand verliere und bin in Tränen ausgebrochen. Von Bettina kam kein Mitgefühl. Stattdessen hat sie mich gebeten, im Flur weiterzuheulen. Das war so erniedrigend. Hattest du eine Hose an? Frage ich. Boah, jetzt wo du sagst, ich hatte eine Jogginghose an. Stell dir vor, ich wäre im Nachthemd vor ihr aufgetaucht. Das verstehe ich. Musst du beim Zurückdrehen der Uhr nicht dieselben Klamotten und auch die Frisur tragen wie in der Vergangenheit? Hat Bettina nicht blöd geguckt, weil du plötzlich andere Sachen anhattest? Deshalb glaube ich ja, dass es keine Zeitreise ist, sondern was anderes. Ich frage mich, ob die alte Realität dann einfach weiterläuft, wenn du zurückspringst. Denkst du, es gibt ein Universum, in dem ich von dir getötet wurde und nicht mehr existiere? Frage ich. Woher soll ich das wissen? Darf ich jetzt meine Geschichte weitererzählen? Sorry, aber wieso hatte ich Bettina eigentlich so auf dem Kieke? Ich weiß, warum sie mich nicht mochte, aber dass sie so fies zu dir war, fand ich seltsam. Denkst du, dass sie unterbewusst spüren könnte, dass du sie massakriert hast? Frage ich. Keine Ahnung. Jedenfalls hat mir keiner von euch geholfen. Wenn ich von der blöden Kuh fertig gemacht wurde, kamen danach alle mit tröstenden Worten zu mir. Aber niemand hat sich mal schützend vor sich gestellt. Vor mich gestellt. Sorry, aber ich hatte selbst genug damit zu tun, nicht in ihre Schusslinie zu geraten. Vielleicht hättest du dich mal wehren sollen, statt dir alles gefallen zu lassen. Ich habe die blöde Kuh zigmal gekillt. Ich kann dir gar nicht mehr erzählen, wie oft. Manchmal sogar mehrmals am selben Tag. Einmal musste ich mit frisch gespülten Tassen in den Besprechungsraum und da stand sie plötzlich, knutschend mit Jochen. Er ist mit hochrotem Kopf rausgestürmt. Ich habe Bettina gefragt, ob sie etwas gegen Jochen in der Hand hat, denn freiwillig würde er so eine ekelhafte Kuh sicher nicht bumsen. Du hättest ihr Gesicht sehen sollen. Sie ist implodiert und hat mir eine Ohrfeige verpasst. Also habe ich die Tür zugemacht, mir den Serviettenhalter geschnappt. Du weißt schon, das schwere Metallding. Ja, immer wenn ich eine Serviette aus dem Scheißteil ziehen möchte, fallen gleich 20 Stück raus, antworte ich. Damit habe ich ihr den Schädel eingeschlagen. Ich weiß, dass es krank ist, aber ihr Gewimmer fand ich super befriedigend. Das war so befreiend, dass ich danach noch ewig vor ihrer Leiche saß, um den Anblick zu genießen. Und dann kam der Stingel durch die Tür, stand einfach da wie angewurzelt, mit weit aufgerissenen Augen, als hätte jemand die Pausetaste gedrückt. Dann ist er davongerannt, hat gekreischt wie eine Frau. Das war der Hammer. Ich habe mir vor Lachen beinahe in die Hose gemacht. Das ganze Büro war in Aufruhr. Dann habe ich die Uhr von der Wand genommen, zack, stand ich wieder von der lebenden Bettina. Wahnsinn. Glaubst du, es gibt auch noch andere Menschen, die das können? Frage ich. Das habe ich mich auch schon gefragt. Aber ich würde viel lieber wissen, ob sich das irgendwie verbessern lässt. Weißt du, was ich meine? Vielleicht kann ich meine Skills verfeinern und doch noch im Lotto gewinnen. Oder sogar in die Zukunft reisen. Falls nicht, wäre es trotzdem okay. Jetzt muss ich nur noch die Liebe meines Lebens treffen und wenn die Beziehung langweilig wird oder der Typ sich zu einem Arschloch entwickelt, drehe ich einfach die Zeit zurück und schon habe ich wieder Schmetterlinge im Bauch, erwidert sie. Wo du gerade von Schmetterlingen im Bauch sprichst, ich habe ein ganz mieses Gefühl tief in mir drin. Wenn die Cops auch nur den kleinsten Hinweis finden, verbringe ich den Rest meines Lebens im Knast. Bist du schon mal aufgeflogen? Mach dir nicht ins Hemd. Falls es mal dazu kommen sollte, helfe ich dir natürlich. Aber es gibt für die Bullen keinen Grund, misstrauisch zu werden. Woher willst du das wissen? Du warst doch gar nicht da, erwidere ich. Junge, ich mach das schon etwas länger als du. Eine fette, zuckerkranke Frau mit schwachem Herzen war zu blöd, einen Kamin zu bedienen. Darum ist sie bewusstlos geworden, in der Wanne abgesoffen. End of the story. Außerdem hat sie zu viel Insulin gespritzt. Die Bullen werden keinen Verdacht schöpfen. Lauda boxt mir kumpelhaft gegen den Oberarm und versucht mich zu beruhigen, was ich nett von ihr finde. Karim, die meisten Morde bleiben unentdeckt. Ich habe mal jemandem eine Stricknadel ins Ohr gerammt und das landete als Herzversagen in den Akten. Auch bei den Bullen sind überwiegend Idioten beschäftigt. Warum soll es dort anders sein als in den anderen Branchen? Wusstest du, dass eine Leiche erst dann von den Rechtsmedizinern untersucht wird, wenn die Todesursache nicht geklärt werden konnte? Was wie ein natürlicher Tod oder nach einem Unfall aussieht, wird einfach durchgewinkt. Jeder wünscht sich im Job möglichst wenig Stress und einen pünktlichen Feierabend, erklärt sie. Dein Wort in Gottes Ohr, antworte ich, auch wenn ich glaube, dass sie das Ganze so locker sieht. Okay, ich muss jetzt los, Karim. Ich begleite dich nach unten. Ich muss noch zum Fitnessparadies. Eigentlich habe ich null Bock, aber wenn ich meine Routine unterbreche, werden die Bullen bestimmt misstrauisch. Mach dich nicht verrückt, du hast eine Leiche gefunden. Da kann man die Sportstunde ruhig ausfallen lassen. Außerdem siehst du nicht wie jemand aus, der regelmäßig Sport treibt. Danke. Trotzdem, sicher ist sicher. Außerdem bringt mich das auf andere Gedanken. Ich packe schnell ein paar Klamotten ein, dann können wir los. Im Treppenhaus begegnen uns die Nachbarin aus dem ersten Stock. Schatz, jetzt mach doch nicht so ein langes Gesicht. Vorzeitiger Samenerguss ist ein weit verbreitetes Problem. Das macht dich nicht zum Versager, sagt Laura laut. Normalerweise ist mir wichtig, dass die Menschen kein schlechtes Bild von mir haben. Aber bei meinem dummen Nachbarn ist es mir egal. Lauras Aktion ärgert mich nicht im geringsten, also zucke ich nur mit den Schultern, während ich mich am verdutzten Pärchen vorbeiquetsche. Lauda kichert und ist sicherlich stolz auf ihren Spruch. Nachdem wir uns draußen verabschieden, spaziere ich zum Fitnessparadies, das keine 5 Gehminuten entfernt ist. Wäre der Weg länger, hätte ich mich niemals dort angemeldet. Die Geschichte hat mich gelehrt, dass sportliche Vorsätze wertlos sind, wenn die Anreise mehr Zeit in Anspruch nimmt als das eigentliche Training. Heute möchte ich mich ausschließlich mit dem Ellipsentrainer beschäftigen. Der Plan: 30 Minuten Ausdauerprogramm, dann duschen, anschließend auf die Couch eine Packung Toffifee zu fressen. Im ersten Stock stehen 2 lange Reihen mit 8 Ellipsentrainern. Nur das Gerät ganz links ist besetzt, von einem dunkelhäutigen Mann, vermutlich afrikanischer Herkunft. Normalerweise würde ich mich nun zu einem der Geräte ganz rechts begeben, denn im Fitnesscenter gilt dieselbe Regel wie im öffentlichen Pissoir, immer möglichst viel Abstand halten. Da es sich um einen farbigen Mitbürger handelt, könnte das aber als rassistischer Akt aufgefasst werden. Sich von einer Person of Color zu distanzieren, ist heutzutage gesellschaftlicher Suizid, selbst für einen Menschen mit Migrationshintergrund. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich kann nicht minutenlang hier rumstehen und einen Afrikaner anstarren. Verdammt, ich muss das Leben bei den Hörnern packen. Raus aus der Komfortzone. Dinge riskieren und positiv denken. Ich laufe lächelnd auf den schwarzen Mann zu und nehme den Ellipsenschäner direkt neben ihm in Beschlag. Damit setze ich ein positives Zeichen gegen Rassismus. Er wirkt etwas verdutzt und beäugt mich unsicher. Der Arme ist so daran gewöhnt, gemieden und ausgegrenzt zu werden. Freundliche Gesten erscheinen ihm gänzlich fremd. Ich nicke und lächle, um zu signalisieren, dass ich nicht wie die anderen Menschen bin. Ich bewerte nicht nach Herkunft oder Hautfarbe. Im Kern sind wir doch alle gleich. Ganz egal, ob schwarz, weiß, gelb oder braun. Uns alle eint das Streben nach Glück, Liebe und Anerkennung. Jeder von uns sucht seinen Platz in der Welt. Wir müssen näher zusammenrücken und dürfen uns nicht von Vorurteilen entzweien lassen.
»Sir, I have a girlfriend«,
sagt er mit angewidertem Gesichtsausdruck. Er hält mich anscheinend für einen Homosexuellen, der ein Auge auf ihn geworfen hat. Ziemlich selbstbewusst. Wäre ich schwul, würde ich mir bestimmt nicht so einen untersetzten Afrikaner mit Halbglatze aussuchen. Meine Nähe ist ihm sichtlich unangenehm, aber er kann das Gerät nicht wechseln, ohne als Schwulenfeind abgestempelt zu werden. Wir beide finden uns nun an der Zwickmühle. Dabei wollte ich doch nur etwas Gutes tun. Auf der Anzeige kann ich ablesen, dass seine Session noch 24 Minuten dauert. Es werden verdammt lange 24 Minuten sein, da bin ich mir sicher. Ich versuche stur geradeaus zu blicken und seine Anwesenheit zu ignorieren. Er soll spüren, dass ich weder schwul noch fremdenfeindlich bin. Ich überlege, etwas zu sagen, um die Situation zu entspannen. Ich könnte ihm vorlügen, dass ich ihm so auf die Pelle rücke, weil dieses Gerät frisch gewartet ist und eine besondere Laufruhe bietet. Das Beste wird sein, in 5 Minuten abzusteigen und mich unauffällig einem anderen Gerät zu widmen. Nach meinem 8-minütigen Strampeltraining gehe ich aufs Laufband. Es befindet sich direkt am Geländer, sodass ich freie Sicht auf den Empfangsbereich im Erdgeschoss habe. Die unterschiedlichsten Menschen kommen hierher. Früher waren es vor allem Halbstarke mit Migrationshintergrund. Mittlerweile ist das Publikum komplett gemischt. Offen gesagt war es schöner, als hier nur halbstarke Moroks trainierten. Ich fühlte mich ihnen gegenüber nicht nur mental überlegen, sondern auch hinsichtlich meiner sozialen Stellung. Jetzt bin ich im Fitnesscenter nur ein Trottel unter vielen. Beim Abstrampeln scrolle ich durch die neuesten Handybenachrichtigungen. Maria fragt, ob es mir gut geht. Ich antworte ihr, dass sie sich keine Sorgen machen muss. Ich schicke ihr ein paar Daumen-Hoch-Symbole und Kuss-Smileys. Zu Hause masturbiere ich, während ich mich im Geiste an Laura vergehe. In meiner Vorstellung ist sie stumm und muss meine sexuellen Wünsche befriedigen, ohne mich anzusehen. Augenkontakt empfinde ich beim Sex als unangenehm. Eigentlich ist Augenkontakt nie gut. Für mich fühlt sich Augenkontakt stets wie eine Grenzüberschreitung an. Ich kann das nur bei Menschen, die weniger wert sind als ich. Anschließend mache ich mich frisch, öffne die Packung Toffifee und lasse mich entspannt auf der Couch nieder. In der stabilen Seitenlage nehme ich Kontakt zu Franz auf. »Hallo Franz, kannst du mich hören?« Ich stoße einen lauten Seufzer der Erleichterung aus, als seine Stimme in meinem Kopf ertönt.
»Laut und deutlich«, antwortet Franz. »Um ehrlich zu sein, ich hatte meine Zweifel, oder lass es mich anders ausdrücken. Ich wusste natürlich, dass du es schaffen wirst, aber du hast dich dabei nicht halb so dumm angestellt, wie ich befürchtet hatte«, fügte er hinzu.
»Ja, ich habe mich selbst ein wenig überrascht. Ich glaube, ich bin ein Naturtalent, das endlich seine Bestimmung gefunden hat«, verkünde ich stolz.
»Und wie kann ich dir helfen, Kerim?«, fragte Franz, ohne weiter auf meinen Erfolg einzugehen.
»Dürfte ich dir ein paar kurze Fragen stellen?«, frage ich höflich. Franz antwortet nicht.
»Gibt es einen Teufel?«, frage ich wie aus der Pistole geschossen. »Der Teufel ist für alles Böse in der Welt verantwortlich und lässt sich weder ergreifen noch besiegen. Ist das nicht praktisch? Der Unheilige ist überall und nirgendwo, führt Menschen in Versuchung und nur die Kirche kann euch vor ihm beschützen. Das ist ein verdammt gutes Geschäftsmodell und mehr gibt es dazu nichts zu sagen«, antwortet er.
»Es gibt also keinen Teufel«, hake ich nach.
»Sonst noch was, Kerim?«
Ich denke an Lauras Bemerkung von vorhin zurück, dass es bei Franz ohnehin keinen Sinn hat, nachzuhaken. Wieso kann der Wichser nicht einfach wie ein normaler Mensch antworten? Ich werde ihn trotzdem weiter löchern. »Warum hast du keinen reichen Wirtschaftsboss oder kein mächtiges Staatsoberhaupt rekrutiert? Warum ich? Das ergibt für mich keinen Sinn, offen gestanden.«
»Erstens, woher weißt du, dass ich das nicht getan habe? Und zweitens, glaubst du an eine Seele, Kerim?«
»Ich weiß nicht.«
»Die Seele hat nichts Magisches oder Esoterisches. Die Seele ist einfach nur die innere Kraft, die dich antreibt und dir Zuversicht verleiht«, sagt Franz.
»Ah, ich verstehe«, lüge ich.
»Du hast dieses Licht verloren und nur deshalb können wir kommunizieren. Dein Licht ist verloschen und das passiert normalerweise nur, wenn man stirbt«, erklärt Franz.
»Hm, okay, verstehe.«
»Ich habe dir gerade verraten, dass du keine Seele mehr besitzt und das ist deine Reaktion darauf.«
»Was möchte Franz denn von mir hören? Soll ich herumheulen und den Verlust meiner Seele beklagen? Ich habe nicht mal bemerkt, dass ich keine mehr habe.«
Ich bin schon lange unglücklich, aber das geht vielen Menschen, mit Seele sicher nicht anders. Soll ich sagen, dass es mir leid tut? Aber wofür genau soll ich mich entschuldigen? Für den Verlust meiner Seele oder einfach dafür, dass mich die neue Erkenntnis nicht aus der Bahn wirft? Kann ich etwas tun, um meine Seele zurückzubekommen, und würde mich das glücklicher machen? Als Kiri starb, fühlte sich mein Herz wie ein leeres Haus an, in dem niemand mehr wohnte. Habe ich vielleicht an diesem Tag meine Seele verloren? Liebe ich deswegen Soul-Musik?
Zerbrich dir nicht den Kopf darüber. Letztendlich ist es egal, fährt er fort.
Und was tue ich als nächstes? Hast du einen Tipp für mich?
Du musst den Träger des Kreuzes auslöschen. Du wirst es verstehen, wenn es soweit ist, antwortet Franz.
Das Gespräch ist beendet und ich fühle mich immer noch wie Dreck. Ich arbeite für den Allmächtigen, verdammt nochmal. Sollte ich nicht auf Wolke 7 schweben oder vor Freude mit den Armen winken? Ich verrichte Gottes Werk und fühle mich trotzdem so, wie Angela Merkel aussieht. wo steht eigentlich geschrieben, dass man glücklich sein muss? Ist ein Eichhörnchen glücklich? Wie happy sind Nashornkäfer, die im Urwald herumkriechen? Das Streben nach Glück beruht wahrscheinlich auf einem Trugschluss. Viele, die auf der Suche nach Glück, nach dem Glück endlose Qualen erleiden, werden am Ende des Weges höchstwahrscheinlich feststellen, dass es den Aufwand nicht wert war. Einmal sehe ich weiße Duplo-Riegel in der Werbung und konnte tagelang an nichts anderes denken. Als ich die Riegel schließlich in meinem Supermarkt fand, schlug mein Herz wie verrückt. Voller Vorfreude wickelte ich eines der Riegel aus meiner knisternden Verpackung. Ich schloss die Augen, nahm einen Bissen und war enttäuscht. Das Ding schmeckte einfach nur nach einer weißen Schokowaffel. Was sollte eigentlich der Spruch mit dem Träger des Kreuzes? Scheiß drauf, morgen ist auch noch ein Tag. Ich möchte jetzt schlafen und den ganzen Wahnsinn für ein paar Stunden vergessen. Ich träume von meiner Mutter. Sie bereitet mir meinen Lieblingseintopf mit Auberginen und Lammfleisch zu. Sie würfelt das Fleisch und gibt es in den Topf. Dann rammt sie sich das Messer in den Unterleib, ohne einen Mucks von sich zu geben. Sie steht stumm da, während sich Blut und Glibber über den Boden ergießen. Als ich um 7 Uhr erwache, bin ich etwas besser drauf.
What?
Okay. Bevor ich das Bett verlasse, checke ich meine Benachrichtigungen. Maria wünscht mir einen guten Morgen und fragt, ob sie mich mitnehmen soll. Ich bedanke mich und nehme das Angebot an. Es ist wirklich nett von ihr. Schließlich liegt meine Wohnung gar nicht auf ihrem Weg. Beim Duschen denke ich über den Träger des Kreuzes nach. Kenne ich eine Person, die ein Kreuz trägt? Es muss doch sehr viele Menschen geben, die ein Kreuz tragen. Etwa als Kette oder Anstecker. Wäre es nicht krass, wenn ich zu Maria ins Auto steigen und bemerken würde, dass sie ein Kreuz trägt? Frisch geduscht schlüpfe ich in meine Klamotten. Mein Handy vibriert. Was bedeutet, dass Maria auf dem Weg ist? Gut gelaunt und zügigen Schrittes laufe ich nach unten, um sie pünktlich zu empfangen. Ich werfe schnell einen Blick in meinen Briefkasten. Entnehme die Werbung und stopfe diesen bei den Nachbarn in die Box. Ich will jetzt nicht sagen, dass es richtig ist, aber es kann vielleicht sein, dass ich das auch schon mal
unter Umständen manchen Tagen gemacht habe.
Sorry. Ich bin heute überraschend gut drauf. Gestern war da noch dieses Gefühl des drohenden Unheils, das mich schon seit frühester Kindheit quält. Manchmal ist es so überwältigend, dass ich geradezu hoffe, etwas Schreckliches würde passieren, damit ich mich endlich auf etwas anderes konzentrieren kann. Wenn das Damoklesschwert nicht mehr über dem Haupt schwebt, sondern im Oberschenkel steckt, tut es höllisch weh, aber wenigstens sind die Angst und die Ungewissheit fort. Die Fahrt zur Arbeit ist sehr angenehm. Maria hat mir einen Coffee to go und ein Croissant mitgebracht. Ich trinke den Kaffee, aber reines Fett und Kohlenhydrate möchte ich mir nicht antun. Ich zerrupfe das Croissant und füttere Maria damit. Sie findet es sehr romantisch und nutzt den innigen Moment, um mich mit einer grausamen Frage zu überraschen.
Karim, Schatz, morgen bin ich bei meinen Eltern zum Essen eingeladen und die möchten dich unbedingt kennenlernen. Ich habe meiner Mutter von dir vorgeschwärmt. Du hast so viel durchgemacht und wahrscheinlich nervt's dich voll, aber tust du mir bitte den Gefallen? Die werden voll enttäuscht, wenn ich allein komme, bettelt sie.
Ich kann mir nichts Schrecklicheres vorstellen und würde am liebsten sofort mit Maria Schluss machen. Werde das Familienessen erst in einer Woche, dann könnte ich so zusagen und sie noch ein paar Mal bumsen, bevor ich die Beziehung in 6 Tagen beende. Ich fühle mich in die Ecke gedrängt und würde ihr gerne eine Ohrfeige verpassen. Natürlich tue ich es nicht, schließlich lehne ich Gewalt gegen Frauen kategorisch ab, aber ich würde sehr gerne, denn verdient hätte sie es. Es hilft nichts. Ich muss zusagen, denn wenn ich jetzt Schluss mache, wirft sie mich aus dem Auto, flennt herum oder rauscht in den Gegenverkehr.
»Klar, ich komme gerne mit. Welche Blumen mag deine Mutter?«, frage ich.
»Ach, du kleiner Schleimer, das wird ganz toll. Wart nur ab. Mein Bruder wird auch mit meiner Schwägerin und meinen Neffen da sein. Da lernst du gleich die ganze Family kennen,« jauchzt sie.
Im Büro angekommen, bereite ich mir einen Kaffee zu und setze eine traurige Miene auf. Schließlich bin ich ja immer noch traumatisiert. Der gestrigen Tragödie wegen. Generell herrscht eine bedrückte Stimmung. Was komisch ist, denn die meisten Kollegen haben Bettina gehasst. Wahrscheinlich tragen sie alle nur eine traurige Maske, so wie ich. Niemand möchte zugeben, über den Tod einer langjährigen Kollegin glücklich zu sein. Ich setze mich an meinen Platz und...
Was?
Auf meinem Schreibtisch steht Kiris Lieblingsfressnapf. Ein grüner Napf mit dem Abdruck einer Pfote drauf. Es handelt sich nicht bloß um dasselbe Fabrikat, sondern um exakt ihren Napf. Ich habe ihn nach Feierabend immer auf dem Wohnzimmertisch gestellt, damit Kiri gemeinsam mit mir zu Abend essen konnte. Am unteren Rand ist ein kleines Stück abgesplittert, sodass weißes Zeug hindurchschimmert. Der Schaden ist auf eine unsanfte Kollision mit meinem rechten Fuß zurückzuführen. Ich torkelte nachts schlaftrunken in Richtung Klo und da passierte es. Nach dem Vorfall habe ich sofort einen unzerstörbaren Metallnapf gekauft, aber Kiri weigerte sich daraus zu fressen. Sie wollte ihren alten Napf trotz seiner ramponierten Erscheinung. Als Kiri eingeschläfert wurde, habe ich alles entsorgt, den Kratzbaum, ihr Körbchen, die Transportbox, ihr Schälchen und verschiedene Spielzeuge. Ich wollte nicht mehr an sie erinnert werden. Das war ein großer Fehler. Ich hätte alles behalten und einem armen Kätzchen aus dem Tierheim mein neues Zuhause schenken können. Wie kommt der Napf hierher? Ich nehme ihn in meine Hände und werde von Emotionen überwältigt. Es ist ein trauriger Moment, aber auch ein Moment voller schöner Erinnerungen. Ich beginne zu weinen, weil ich ganz kurz von all der Liebe überflutet werde, die ich für dieses bezaubernde Geschöpf empfand. Es sind Gefühle, die jahrelang im hintersten Winkel meines Bewusstseins eingesperrt waren. Kiris Lieblingsnapf wieder in Händen halten zu dürfen, lässt mich ihre Nähe spüren. Ach, keine Ahnung. Ist bloß sentimentales Wunschdenken, befürchte ich. Meine Kollegen wirken peinlich berührt und denken, dass ich wegen Bettina heule. Laura kommt rüber, um mich zu drücken. Alles gut, Kerim, lass ruhig raus. Trauer ist nichts, wofür man sich schämen müsste. Wir alle werden Bettina schrecklich vermissen, sagt sie voller Mitgefühl. Sie ist eiskalt und dafür respektiere ich sie. Du weißt nicht zufällig, wo dieser Napf herkommt, frage ich leise. Laura zuckt mir den Schultern. Sorry, keine Ahnung.
Kapitel 6. Jeder hat sein Kreuz zu tragen.
Der heutige Arbeitstag war zwar nicht sonderlich produktiv im klassischen Sinne, aber ich konnte über meine nächsten Schritte nachdenken. Da unsere geliebte Teamleiterin so unerwartet aus dem Leben gerissen wurde, befinden wir uns in tiefer Trauer. Das heißt, ich kann mindestens eine Woche lang Eier schaukeln und mich dann wirklich wichtigen Dingen widmen. Im YouTube-Video eines Kriminologen finde ich einen wertvollen Hinweis. Paranoide Verbrecher werden viel seltener erwischt. Sie sind krankhaft übervorsichtig und dadurch immer auf der Hut. Das miese Gefühl in meiner Magengrube ist also eine gute Sache, denn es wird mich davor bewahren, übermütig oder unvorsichtig zu werden. Wobei es nicht gerade smart war, das Video im Büro zu schauen. Es könnte mich verdächtig aussehen lassen, falls die Polizei meinen Browserverlauf überprüft. Ab jetzt werde ich solche Inhalte nur noch zu Hause aufrufen, wo ich per VPN, Tunnel und Tor-Browser absolut anonym unterwegs sein kann. Das hatte ich mir zwar schon früher vorgenommen, aber zukünftig muss ich mich wirklich an solche Regeln halten, wenn ich nicht den Rest meines Lebens hinter Gittern verbringen möchte. Außerdem werde ich positive Affirmationen zu einem täglichen Ritual machen. Viele Milliardäre verdanken ihren Erfolg genau dieser Praxis. Sie visualisieren ihre Ziele und rücken sie durch positive Affirmationen in greifbare Nähe. Anstatt mir etwas zu wünschen, stelle ich mir vor, dass es bereits auf dem Weg zu mir ist. Ich bitte das Universum nicht um etwas, stattdessen danke ich ihm für die Erfüllung meiner Wünsche. Ich mache das Universum zu meiner Bitch, bleibe dabei aber höflich und respektvoll. Mir ist klar, dass mein Dank eigentlich Franz gelten sollte, nicht dem Universum. Hätte ich die Telefonnummer von Amazon-Gründer Jeff Bezos, würde ich mich auch direkt bei ihm für seine großartigen Lieferungen bedanken und nicht beim doofen Kundenservice. Zu Hause angekommen, lege ich mich auf die Couch, schließe die Augen und versuche mich zu entspannen. Mir geht so vieles durch den Kopf. Vor kurzem habe ich gelesen, dass Barry White und Marvin Gaye ein gemeinsames Album aufnehmen wollen. Wäre Marvin Gaye nicht vor seinem eigenen Vater ermordet worden, könnte ich mir jetzt das wahrscheinlich beste Album aller Zeiten anhören. Ich würde gern mit Laura zum 1. April 1984 springen, um Marvin Gayes Vater die Pistole aus der Hand zu schlagen. Dann wäre ich zwar in der Vergangenheit gefangen, aber als Retter des größten Sängers aller Zeiten stünden mir sicherlich einige interessante Optionen offen. Ich fühlte immer eine besondere Verbindung zu Marvin Gaye, wahrscheinlich weil wir beide ein schwieriges Verhältnis zu unseren Vätern hatten. Bei mir war zwar keine physische Gewalt im Spiel, aber dafür auch sonst keine Interaktion. Mein Vater und ich waren einander fremd, lebten viele Jahre unter demselben Dach und trotzdem wussten wir nicht, was wir miteinander anfangen sollten. Verdammt, ich muss mich auf meine Mission konzentrieren. Ich darf mich nicht ständig ablenken lassen. Gefragt ist jetzt der Fokus aufs Wesentliche. Ich werde meine Birne defragmentieren wie eine Computerfestplatte. Zu diesem Zweck stelle ich mir meinen Geist als einen zugemüllten Keller vor. Ich öffne die symbolische Kellertür, um alle unnötigen Gedanken nach draußen zu befördern. Angeblich eine simple und effektive Übung, um den Kopf zu leeren. Man soll die Gedanken Stück für Stück aus dem Keller tragen, aber offen gestanden ergibt das für mich keinen Sinn. Warum kann ich mir meinen Geist nicht einfach als Müllwagen vorstellen? Dann könnte ich mich viel schneller von den unerwünschten Gedanken trennen. Ich müsste nur einen Knopf drücken, um den Gedanken Schrott auf die Müllhalde zu kippen. Die geistige Kellerentrümpelung erscheint mir im Vergleich sehr umständlich. Um noch mehr Zeit zu sparen, stelle ich mir meinen Geist der Chemietoilette in eines Wohnmobils vor. Ich kippe den randvollen stinkenden Behälter in die Entsorgungsstation und schon ist der Kopf wieder frei. In der Leere materialisiert sich etwas. Das Bild eines Kreuzes entsteht vor meinem geistigen Auge. Es hängt an einer Kette. Ich kenne es, aber woher? Habe ich das Kreuz schon mal in einem Film gesehen? Vorgestern lief Kap der Angst in der Glotze. Ich glaube, Robert De Niros Figur trug ein Kruzifix um den Hals. Oder war das eine Tätowierung? Moment mal. Kollege Arschgesicht hatte neulich eine echt hässliche Hose an, mit Löchern und verschiedenen Aufnähern. Auf einem davon war ein Kreuz mit Kette zu sehen. Könnte aber auch ein Rosenkranz gewesen sein. Er kleidet sich stets wie eine Mischung aus Dieter Bohlen und Johnny Depp. Muss er sterben, weil er mit dieser Hose ein Hauptsinnzeichen... Das Christentum sind weit. Ich bekomme Gänsehaut, wenn ich nur daran denke. Ich würde gerne mit einem Messer große Stücke aus seinem Arsch schneiden und ihn zwingen, diese zu fressen. Ach, ich weiß nicht, das Arschgesicht zu killen wäre schon sehr auffällig. Die Bullen würden sofort alle Mitarbeiter der Agentur durchleuchten und ich glaube kaum, dass ich einem Verhör standhalten könnte. Ich werde bereits nervös, wenn ich einfach nur an einem Polizeibeamten vorbeigehe. Ich fühle mich grundlos schuldig, auch weil ich undeutsch aussehe. Deshalb habe ich früher den Nürnberger Hauptbahnhof gemieden, denn der Gang durch das Gewusel war wegen der regelmäßigen Polizeikontrollen eine einschüchternde Erfahrung. Seit ich die deutsche Staatsbürgerschaft habe, werden die Kontrollen genauso häufig durchgeführt, aber sie sind viel schneller vorbei, weil die Beamten mich gehen lassen, sobald sie meinen deutschen Ausweis sehen. Wahrscheinlich haben Gastarbeiterkinder mit deutschem Pass seltener Dreck am Stecken. Warum möchte Franz, dass ich Kollege Arschgesicht töte? Liegt das wirklich nur an der hässlichen Hose? Die Agentur würde jedenfalls von seinem Tod profitieren und auch seine Sales-Kollegen halten ihn für eine unangenehme Person. Sein Verschwinden würde sich, genau wie Bettinas Ableben, positiv auf den Alltag diverser Mitarbeiter auswirken. Allerdings kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass sich Franz für die Personalstruktur einer mittelgroßen Agenturkette interessiert. Wird sich der Kackladen durch sein Wirken rasant zu einem Big Player der Branche entwickeln? Franz denkt langfristig und vielleicht ist die Agentur Klugbotschaft nur ein weiteres Puzzlestück in seinem Bestreben, mehr Macht zu erlangen. Werde ich mit seiner Hilfe irgendwann die Führung des Ladens übernehmen? Oder möchte Franz einfach nur, dass ich wegen Mordes eingesperrt werde? Ich werde nicht der erste Bauer, den die Mächtigen auf dem Schachbrett opfern. Ich wollte das Spiel der Könige schon immer lernen, um intelligenter zu wirken. Jedoch finde ich keinen Zugang dazu. Warum sollte ich Klötzchen auf einem Brett herumschieben, wenn ich stattdessen in Videospielen komplexe Welten entdecken kann? Gegen ein gutes Videospiel erscheint mir Schach banal und altmodisch. Außerdem ist auch die feine Welt des Schachsports nicht vor peinlichen Skandalen gefeit. Ein Weltklassespieler soll kürzlich gemogelt haben, indem er mit Hilfe eines in seinem Anus eingeführten Analspielzeugs die besten Züge per Morsecode-Vibration empfing. also dieses Gerücht ging tatsächlich um hier, dass da jemand betrogen hat, indem er eine Sonde in seinem Hintern hatte, die vibriert hat. Das ist aber nicht bewiesen. Das ist laut Jan Gustafsson ist das einfach nur ein Gag gewesen und der hat auf jeden Fall Ahnung davon. Also der ehemalige Deutsche hier Schachmeister und Großmeister ist ja auch, streamt auf Janistan TV auf Twitch. Und auch das Format hier Zugzwang mit den Rocket Beans und dieses. Aktuell hat er so ein Projekt, in dem er 100 Matches gegen Etienne Gardet spielt und natürlich jedes einzelne davon gewinnt. Oder 1000 Matches spielen die zusammen. Mittlerweile sind sie jetzt bei Matchpartie Nummer 100 angelangt und Eddie hat noch nicht mal annähernd die Chance gehabt, irgendwie überhaupt in eine überlegene Position zu kommen. Also von daher, nee, das war eine lustige Story für die Zeitung, aber da ist nichts dran. Also tatsächlich nicht. Jemand, der bereit ist, derartige drastische Maßnahmen zu ergreifen, um sein Ziel zu erreichen, hat es in meinen Augen verdient zu gewinnen. Ja, in meinen auch. Ich würde nicht so weit gehen, das Morse-Alphabet zu lernen oder ungewöhnliche Maßnahmen wie das Einführen eines Vibrators in meinen Anus zu ergreifen, nur um ein Spiel zu gewinnen. Und genau deswegen bin ich ein solcher Versager. Menschen, die erfolgreich sind, zeichnen sich dadurch aus, dass sie niemals aufgeben, auch wenn es bedeutet, die eigene Komfortzone zu verlassen. Meine Eignung als Bauernopfer ist unbestreitbar. Ich sehnte mich so sehr danach, etwas Besonderes zu sein, dass ich sämtliche Alarmsignale einfach ignoriere. Für die Bullen bin ich der perfekte Täter mit dem perfekten Motiv. Bettina hat mir eine Abmahnung verpasst und ich habe sie aus Rache getötet. Wahrscheinlich werden die Ermittler schlussfolgern, dass mir Kollege Arschgesicht auf die Schliche kam und deshalb sterben musste. Fall gelöst. Wenn ich denen erzähle, dass Gott die Gestalt eines Gorillas angenommen hat, um mir diese Morde zu befehlen, stecken sie mich in eine Zwangsjacke. Ich freue mich schon auf die peinliche Zeitungsschlagzeilen. Meine Mutter wird vor Scham tot umfallen. Ich weiß noch, wie verzweifelt sie war, als sie vor vielen Jahren beim Staubsaugen etwas Gras in meinem Zimmer fand. Es reichte gerade mal für einen kleinen Joint, aber meine Mutter dachte trotzdem, sie hätte einen schäbigen Junkie großgezogen. Sie prophezeite, dass ich als drogenabhängiger Obdachloser enden und der Familie große Schande bringen würde. Das kann Franz jedenfalls nicht vergessen. Ich habe mein Schicksal selbst in der Hand und werde Kollege Arschgesicht nicht töten. Ich bin mir sicher, dass es in meinem direkten oder indirekten Umfeld noch andere Personen gibt, die ein Kreuz tragen. Ich werde dem Universum meinen Dank aussprechen, damit es mir bei der Suche behilflich ist. Meine Worte sind freundlich, aber bestimmt. Liebes Universum, ich drücke dir meine tiefste Dankbarkeit aus, denn ohne deine Unterstützung würde ich niemals die Identität dieses geheimnisvollen Kreuzträgers aufdecken. Die Junkie-Bettler, natürlich. Der positive Affirmationsquatsch funktioniert. Ihre Namen kenne ich nicht, aber sie hängen immer im Jamnitzer-Park ab. Keine 3 Minuten von meiner Wohnung entfernt. Der Park wäre eigentlich ein toller Naherholungsort, aber alkoholische, Drogensüchtige und Halbstarke machen ihn zu einer No-Go-Area. Manchmal stehen die Junkie-Bettler auch vor dem Supermarkt, um Passanten anzuschnorren. Einer von ihnen hat mich schon mal dumm von der Seite angequatscht und ich bin mir zu 99,9% sicher, dass er eine Kette mit einem auffälligen Kreuzanhänger trug. Obwohl ich lieber auf der Couch liegen bleiben würde, raffe ich mich auf, um dem Park einen Besuch abzustatten. War eigentlich gerade noch auf Arbeit? Irgendwie habe ich gerade nichts mitgekriegt. Während ich mir die Schuhe zubinde, muss ich an Kiris Napf denken. Was hat es damit auf sich? Mir ist bewusst, dass Franz für sein rätselhaftes Auftauchen verantwortlich ist, aber warum gerade der Napf und nicht ihr Körbchen oder was anderes? Wieso tauchen immer neue Fragen auf? Es wäre eine willkommene Abwechslung, wenn mir stattdessen ein paar Antworten serviert würden. Verdammt nochmal. Der Jamnitzer Park erstreckt sich über eine Fläche, die ungefähr der von 2 Fußballfeldern entspricht. Streng genommen handelt es sich hierbei nicht um einen Park im klassischen Sinne, sondern vielmehr um einen großen Spielplatz für Kinder, gesäumt von Sitzgelegenheiten und Grünzeug. Es ist kurz vor 19 Uhr und obwohl die Abendsonne noch sanft über die Dächer streicht, herrscht eine merkwürdige Stille. Ich erblicke 3 Gestalten, die am Rand des Geländes herumlungern. Allerdings fehlt jede Spur der Junkies. Ich werde mein Glück beim Discounter um die Ecke versuchen. Während ich mich dem Eingang nähere, kann ich das Trio bereits sehen. Normalerweise würde ich jetzt vortäuschen zu telefonieren oder etwas in meiner Einkaufstasche suchen, damit die Asozialen gar nicht erst auf die Idee kommen, mich anzusprechen. Heute ist alles anders. Ich bleibe kurz stehen, um den Kreuzträger zu identifizieren. Er sticht mir sofort ins Auge. Alt und abgenutzt baumelt das Kreuz am ausgemergelten, fleckigen Hals des asozialen Penners. Trotz niedriger Temperaturen trägt der Junkie seine Jacke offen. Vielleicht ist er stolz auf das Kreuz, allerdings wirkt er nicht gerade wie ein frommer Christ. Seien wir ehrlich, wenn dieses Schmuckstück wertvoll wäre, hätte er es schon vor langer Zeit verscherbelt, um sich seinen nächsten Schuss zu sichern. Er trägt es nur, weil die Passanten eher bereit sind, einen gläubigen Christen zu bemitleiden. Mit entschlossenem Schritt gehe ich direkt auf ihn zu. Ein Gefühl der Erleuchtung durchströmt mich, als würde ich genau diesem Augenblick der gesamte Plan in meinem Kopf aufblühen. Es ist, als ob das Universum mir ein kostbares Geschenk macht, sorgfältig verpackt in schimmerndes Geschenkpapier. Ein magischer Moment, als hätte ich plötzlich Zugang zu einer höheren Weisheit gefunden. Fentanyl ist der Schlüssel. Der Kreuzträger erwidert meinen Blick und erkennt in mir ein williges Opfer. Er nähert sich und wirkt dabei wie ein böser Geist. Servus, wir sind genesende Suchtpatienten in der Wiedereingliederung. Dazu gehört auch, über die Gefahren der Sucht aufzuklären. Hätte ich das alles vor 10 Jahren gewusst, dann wäre mein Leben ganz anders verlaufen, das schwöre ich Ihnen. Er wedelt mit einem vergilbten Ausweis nebst Broschüre von meiner Nase herum und bearbeitet mich weiter. Ich muss dafür 2,50 € Schutzgebühr verlangen. Damit stellen wir sicher, dass die Leute das Dokument nicht gleich wegwerfen. Aber ist für eine gute Sache. Erklärt er mit glasigem Blick. Ich ignoriere seine schamlose Lüge und werfe stattdessen einen Köder aus. Sag mal, du brauchst nicht zufällig Fentanyl oder kennst jemanden? Fentanyl ist ein synthetisches Opioid, das 100-mal stärker als Morphin wirkt. Jährlich verrecken tausende Menschen deswegen und der R&B-Künstler Prince war eines der prominentesten Opfer. Zweifellos ein genialer Musiker, aber nicht schlau genug, um Schmerzmittel zu dosieren. Fentanyl ist relativ einfach zu bekommen, wenn man sich in die dunkleren Ecken des Internets wagt. Bis vor 5 Minuten wusste ich gar nichts darüber und jetzt ist mein Gehirn mit Informationen gespickt. In den USA herrscht eine regelrechte Epidemie, aber an der Pharma-Lobby perlen die Vorwürfe einfach ab. Süchtige sind verrückt nach dem Zeug und der Kreuzträger ist sicher keine Ausnahme. Er kommt vorsichtig näher und blickt sich um. Seine Haut sieht ungesund aus, als wäre sie dünn und brüchig. Das fahle Licht wirft gespenstische Schatten auf sein eingefallenes Gesicht.
»Ey, Entzug ist voll schwer und ich mein's ernst, dass ich von den Drogen weg will. Das Fentanyl ist aber gut gegen die Schmerzen, kickt auch einigermaßen. Aber nur, wenn's Haltbarkeitsdatum nicht abgelaufen ist,«
erklärt er. Übrigens sind da wirklich, also der spricht wirklich bayerisch, so mit Apostroph abgekürzt. Also Haltbarkeitsdatum nicht abgelaufen ist. Fantastisch. Dann blickt er sich vorsichtig um und beginnt zu flüstern.
»Costa Quanda, hast du Pflaster, Pillen oder die Dinger zum Lutschen?«
Ich gebe vor, den Aushang im Schaufenster zu studieren und setze die Flüsterpost fort.
Ich kann dir 5 Packungen mit die 28 Tabletten besorgen. Dosierung liegt bei 200 Mikrogramm und der Preis für alle zusammen beträgt 800 Euro. Das ist eigentlich viel zu billig, aber ich will das Zeug schnell loswerden. Mir schuldet ein Typ Geld und weil er pleite ist, gibt er mir die Pillen. Sonst sollte alles nächste Woche bei mir eintrudeln, erkläre ich diskret.
800, okay, ist echt ein guter Preis. Wenn das Zeug fake ist oder nicht wirkt, dann gibt's richtig Ärger, verstanden?
Keine Sorge, das Zeug ist einwandfrei und wird in den nächsten Tagen in einer Klinik verschwinden, flüsterte ich.
Ich mein's ernst, wenn uns jemand bescheißen will, fackeln wir nicht lang,
droht er. Wenn ich die Dinger habe, komme ich zum Jamnitzer-Park und werf die Tüte in den Papierkorb, sobald ich dich sehe. Du schnappst dir das Zeug und wenn du am nächsten Tag ganz zufällig wieder meine Visage im Park erblickst, packst du die Kohle in denselben Mülleimer. Alles ganz easy und problemlos, fahre ich fort.
Ja, so können wir es auf jeden Fall machen, erwidert er.
Natürlich hat mich der Junkie als harmlosen Deppen eingestuft und längst entschieden, mir keinen Cent für das Fentanyl zu bezahlen. Er wird sich das Zeug schnappen, mir anschließend eine Lügengeschichte auftischen. Wahrscheinlich würde er einfach behaupten, dass es Fake-Tabletten sind, die nicht wirken. Was könnte ich schon dagegen tun? Ihn anzeigen? Was er nicht weiß. Ich werde nicht nur 200er Tabletten, sondern auch stärker dosiertes Zeug im Darknet bestellen und Verpackungen sowie Labels austauschen, damit er und seine Junkie-Freunde für immer von der Bildfläche verschwinden. Franz wird stolz auf mich sein. Ich nicke zum Abschied und betrete den Supermarkt, während der Junkie sich wieder seinen Begleitern zuwendet. Zuerst steuere ich die TK-Abteilung an, denn ich habe Bock auf eine American Pizza mit Käse im Rand. Ich prüfe die unterschiedlichen Sorten und nehme Kontakt zu Franz auf. Hallo Franz, darf ich dir kurz ein oder zwei Fragen stellen? Ich möchte natürlich nicht auf die Nerven gehen, aber einige Dinge sind mir noch unklar und naja, better safe than sorry.
Natürlich, Karim,
antwortet Franz. Warum hast du mir nicht gleich gesagt, dass ich den Junkie töten soll und wie gelangte das Wissen über Fentanyl in meinem Kopf?
Worte sind Informationen. Ob diese als Stimme in deinem Kopf ertönen oder als Informationen abgespeichert werden, macht keinen Unterschied, erklärt er.
Ah, ich verstehe. Also ähnlich dem Unterschied zwischen einer Sprache und einer Textnachricht.
Ist noch was, erkundigt sich Franz.
Er wirkt kurz angebunden, wie immer.
Warum müssen die Junkies sterben, frage ich. Das musst du selbst wissen, verrät Franz.
Weil sie böse sind oder deine Pläne im Weg stehen, hake ich nach.
Du kennst die Antwort bereits. Dir wird schon noch alles klar werden. Sei nicht immer so ungeduldig.
Danke, dass du meine Fragen so ausführlich beantwortet hast, Franz.
Spar dir deinen Sarkasmus. Tatsache ist, dass ich nicht mehr viel Zeit habe. Schon bald werden wir nicht mehr miteinander kommunizieren können. Zumindest bis auf Weiteres. Mach's gut, Karim.
Das Gespräch ist beendet. Ich schnappe mir eine Packung Frikadellen aus der Frischtheke, danach landen eine Tüte Pistazien und eine Flasche zuckerfreie Cola im Korb. Außerdem kaufe ich eine Tüte Bio-Karotten, teures Bio-Müsli und San Marzano-Tomaten, damit mich die Kassiererin für einen qualitätsbewussten Besserverdiener hält. Werde ich wirklich nicht mehr mit Franz sprechen können? Gilt die drohende Kommunikationssperre nur für mich oder auch für Laura? Mist, ich hätte noch ein paar Details aus ihm herauskitzeln sollen. Ich hoffe, dass die Fentanyl-Lieferung bald eintrifft und ich Franz von meinem enormen Wert überzeugen kann. Ich muss den Job erledigen, bevor er unsere Verbindung kappt. Zu Hause stopfe ich mir die Frikadellen in den Rachen und zum Nachtisch gönne ich mir Pistazien und Cola. Ich werde schläfrig und wechsle von der Couch ins Bett. Maria und ich texten uns Nettigkeiten. Sie freut sich sehr darauf, mich ihrer Familie vorstellen zu dürfen. Ich schlafe wie ein Stein. Am nächsten Morgen fahre ich mit der U-Bahn zur Arbeit und es stört mich kein bisschen. Ein Typ verpestet die Luft mit einem Eiersalat. Bagel, doch ich kann mich nicht mehr von solch banalen Dingen ablenken lassen. Im Büro passiert nicht viel und Jochen hat sich krank gemeldet. Vielleicht sollte ich es ihm gleich tun. Nach dem traumatisierten Leichenfund würde mir das sicher niemand übel nehmen, zumal meine direkte Vorgesetzte nicht mehr lebt. Ich werde morgen zum Arzt gehen und mir einen zweiwöchigen Auszeit gönnen. Mittags kaufe ich im Supermarkt einen Strauß Blumen. Anschließend trinke ich mit Maria einen Smoothie. Sie hat bereits alles für heute Abend geplant. Sie erwähnt etwa 274 Mal, wie sehr sie sich freut, und ich weiß schon jetzt, dass es für mich eine sehr unangenehme Erfahrung wird. Um 17.30 Uhr treffen wir uns in der Tiefgarage und fahren direkt zu ihren Eltern nach Langwasser. Sie wohnen in einer Art Plattenbausiedlung, die in eine erstaunlich schöne Grünanlage eingebettet ist. Wir nehmen den Aufzug in die 5. Etage und werden bereits im Hausflur von ihrem Vater empfangen. Er küsst und umarmt Maria, anschließend schüttelt er mir die Hand.
»Papa, das ist mein herzallerliebster Freund Karim«, schwärmt Maria.
Er packt meine Hand noch fester und richtet das Wort an mich.
»Salam alaikum, wenn ich vorbeikomme. Hahaha, grüß dich Karim, ich bin der Udo. Komm rein.«
Wir folgen ihm in die Wohnung, wo Mutter, Bruder und Schwägerin bereits auf uns warten. Ich überreiche der Mutter den Blumenstrauß. »Vielen Dank für die Einladung, die hier sind für Sie.«
»Oh, die sind aber schön. Vielen Dank, Karim. Ich bin übrigens die Traudel. Ich stelle die lieber gleich ins Wasser.«
Traudel verschwindet in der Küche, während ich Marias großen Bruder Toni und dessen Ehefrau Katrin kennenlerne. Hinter ihnen sitzt ein fetter Junge auf der Couch und starrt in ein Handy. Er wird mir nicht vorgestellt. Udo geleitet mich ins Esszimmer und bietet mir einen Platz an.
»Magst ein Bier, Karim? Maria hat schon gesagt, dass du kein gläubiger Moslem bist. Ich kann dir aber auch einen Cola machen. Ich habe einen Wassersprudler mit Spezi und Cola-Sirup.«
Ich lasse mich auf einem unbequemen Stuhl nieder. Es ist so, als würde man auf einem Rechteck aus Kanthölzern hocken, während das Sitzfleisch in der Mitte durchhängt. Ich lasse mir nichts anmerken und mache gute Miene zum bösen Spiel.
»Vielen Dank, Bier wäre toll. Übrigens habt ihr eine wunderschöne Wohnung. Ich gratuliere.«
Die Bude ist größtenteils in Brauntönen gehalten und überall stehen Figürchen sowie Stofftiere in Reihe und Glied. Die Wände des Wohnzimmers sind mit venezianischen Porzellanmasken dekoriert. Im Vitrinenschrank stauben Sportwagenminiaturen und FC Bayern-Memorabilien vor sich hin. Sämtliche Klischees werden erfüllt. Toni und Katrin nehmen ebenfalls am Tisch Platz. Sie erinnern mich an traurige Bürgergeldpärchen, die in Reality-Shows der Lächerlichkeit preisgegeben werden. Nicht die Liebe hält sie zusammen, sondern ihre Dummheit und der Hass auf dieselben Dinge. Ich weiß nicht, ob sie noch besorgte Bürger oder bereits AfD-Wähler sind. Maria geht ihrer Mutter in der Küche zur Hand und lässt mich mit den Barbaren allein.
»Warst du schon mal in Langwasser, Karim?«
fragt mich Katrin. Sie sieht aus wie eine Kröte mit schlecht sitzender Perücke. Ein charakterloses Tattoo aus geschwungenen Linien ziert ihren linken Oberarm.
»Ich war schon im Frankenzentrum und das Messegelände habe ich auch besucht, aber das war's leider. Als alter Stubenhocker komme ich nicht so viel rum, scherze ich.«
»Gleich hier um die Ecke ist das beste griechische Restaurant überhaupt. So ein gutes Schnitzel mit Pommes hast du noch nie gegessen«, behauptet Toni.
»Das muss ich unbedingt ausprobieren«, heuchle ich.
Selbstverständlich werde ich keinen Fuß in das von ihm favorisierte Restaurant setzen, aber Toni ist zu dämlich, um zwischen den Zeilen zu lesen. Er deutet auf seine Jacke, die an der Garderobe hängt.
»Lukas, gib mir mal meine Jacke. Ey, hörst du nicht? Du sollst meine Jacke holen«,
brüllt er das fette Couchkind an. Lukas lässt vom Smartphone ab und führt wortlos den Befehl seines Vaters aus. Anschließend verschmilzt er wieder mit Smartphone und Couch. Er ist zwar noch ein Kind, doch sein Gesicht ist bereits von unzähligen Enttäuschungen und Niederlagen gezeichnet. Die Hoffnung auf ein glückliches Leben hat er schon vor Jahren aufgegeben.
»Irgendwo habe ich so eine Treuekarte von der Poseidon-Stube. Wenn du 10 Stempel hast, bekommst du 5 Pizzabrötchen geschenkt«, sagt Toni, während er die Jacke durchwühlt.
»Gefunden! Hier, bitteschön«, frohlockt er, während er mir feierlich die Stempelkarte überreicht.
»Vielen Dank. Bist du sicher, dass du sie nicht mehr benötigst?«, frage ich ihn.
»Keine Bange, ich habe einen ganzen Stapel zu Hause. Wir wohnen gleich ums Eck, falls du noch mehr brauchst«,
bietet er mir großzügig an. »Und du arbeitest mit der Maria zusammen, Karim?«
»Und du arbeitest mit der Maria zusammen, Karim?«
möchte Katrin nun wissen.
»Nicht direkt zusammen, wir sind in derselben Firma angestellt. Ich bin Texter«, antworte ich.
»Ich bin momentan arbeitssuchend. Es ist schwer, denn die Katrin hatte Burnout und ich hab's Dorn im Rücken. Deswegen mussten wir jetzt sogar unseren Hund ins Tierheim geben«, jammert Toni.
»Ich hoffe, dass der Snoopy schnell vermittelt wird, aber die Leute retten ja lieber Viecher aus Rumänien, statt deutschen Tieren zu helfen. Ach, ich will mich gar nicht aufregen. Die CSU wähle ich jedenfalls nimmer, darauf kannst du Gift nehmen«,
stellt Katrin klar.
»Ja, die Politiker sind doch alle gleich. Ich weiß auch nicht, wen ich 2021 wählen werde«, erwidere ich diplomatisch.
»Wer weiß, ob es die BRD dann überhaupt noch gibt«, sagt Toni mit verschwörerischem Unterton.
Um das Thema zu wechseln, wende ich mich dem handysüchtigen Lukas zu.
»Was spielst du denn da, Lukas?«, frage ich.
Keine Reaktion.
»Was du spielen tust, hat der Karim gefragt!«
Achso. Was du spielen tust, hat der Karim gefragt,
keift Katrin. Sie scheint eine sehr liebevolle Mutter zu sein. Der Junge legt das Smartphone kurz in den Schoß. Ich hoffe, dass Handystrahlung wirklich unfruchtbar macht, denn diese armselige Kreatur sollte sich später lieber nicht fortpflanzen. Uah.
Fortnite, antwortet Lukas schüchtern.
Cool, ich bin leider zu langsam für solche Action-Games, lasse ich ihn wissen.
Der macht nichts anderes mehr. Tag und Nacht nur noch Fortnite. Wenn der nur 1% von der Energie in Sport oder Schule stecken würde, dann wäre er bestimmt nicht so dick und dumm,
meckert Toni.
Ja, dick und doof in einer Person vereint,
scherzt Katrin.
Ach, das ist doch nur eine Phase. Ich habe als Kind auch ohne Ende gezockt, aber irgendwann verliert man automatisch die Lust. Geht nicht so hart mit ihm ins Gericht, versuche ich die verantwortungsvollen Eltern zu beschwichtigen.
Katrin wirft mir einen
»Wie wir unser Kind erziehen, gehe ich einen feuchten Scheißdreck an«
Blick zu. Ich würde jetzt gerne eine Handgranate entsichern, um uns alle in die Luft zu sprengen.
Same.
Die Lage entspannt sich, als Traudl und Maria endlich mit dem Essen aus der Küche wackeln. Es handelt sich um deutsche Hausmannskost, durchschnittlicher Qualität. Putengeschnetzeltes mit Spätzle und Rahmsoße. Oh, Putengeschnetzelt, ekelhaft. Also, wenn ihr irgendeinen Funken Würde in euch sagt, dann kauft keine Pute. Das ist das billigste Drecksfleisch, was man haben kann oder was man kaufen kann. Investiert lieber ein paar Cent mehr in Hähnchen oder in Hähnchen. Oder in die Bio-Variante, das geht auch. Veganes Gedönse hier. Putengeschnetzeltes mit Spätzle in Rahmsoße. Ich greife ordentlich zu, schwärme von Traudels Kochkünsten und sammle Pluspunkte. Damit auch der bräsige Udo glücklich ist, saufe ich mehrere Bier und werfe seinen FC Bayern-Sammlerstücken bewundernde Blicke zu. Qualvolle Stunden vergehen, genau 23 Uhr, gähne ich besonders auffällig, damit auch die dümmste Arschgeburt kapiert, dass es nun an der Zeit wäre, den unterhaltsamen Abend zu beenden. Die Wohnungstür ist keine 5 Meter entfernt, dennoch scheint sie unerreichbar. Ich stehe auf und strecke mich. Ich versuche, den Anwesenden zu signalisieren, dass ich geistig sowie körperlich am Ende bin und die nächtliche Regenerationsphase einleiten muss. Zaghaft stehen sie auf, einer nach dem anderen, doch statt uns zur Tür zu geleiten, quatschen sie einfach im Stehen weiter.
Wie fahrt ihr nach Hause? Am besten nach der Allersberger Straße, noch ein bisschen weiter geradeaus, weil links kommt ja eine riesige Baustelle,
rät uns Udo.
So, Schmarren, die Baustelle ist doch schon seit Freitag weg,
behauptet Toni.
Ich werde auch noch wissen, ob da Baustelle ist oder nicht. Zählt lieber eure Schulden bei mir, statt schlaue Sprüche zu klopfen,
verteidigt sich Udo. Ich muss hier sofort weg. Nochmals, vielen Dank für die Einladung. Maria, du kannst dich echt glücklich schätzen, so eine nette Familie zu haben, schleime ich. Hoffentlich muss ich diese Ansammlung ekelhafter Gewebeklumpen nicht nochmal wiedersehen. Auf dem Heimweg ist Maria gut gelaunt. Schließlich habe ich mich wirklich von meiner besten Seite präsentiert. Keiner ihrer bisherigen Typen konnte einen derart positiven Eindruck bei ihren Eltern hinterlassen. Kurz, eine Riesenleistung für ein Kind türkischer Gastarbeiter. Natürlich begleite ich Maria noch nach oben, damit sie ihre besondere Dankbarkeit zum Ausdruck bringen kann. Die nächsten Tage verlaufen ohne nennenswerte Vorkommnisse. Die gute Nachricht ist, dass mich mein Hausarzt tatsächlich 2 Wochen krankgeschrieben hat. Ich genieße die Freizeit und versuche, an meinem zum Scheitern verurteilten Romanprojekt zu arbeiten. Wie immer fehlt mir die Muße, oder ist es doch nur mangelndes Talent? Außerdem kann ich ohnehin nur an eine Sache denken. Wann trudelt endlich das Fentanyl hier ein? Bei meinem Pech wurde das Zeug bei einer Stichprobe vom Zoll entdeckt und beschlagnahmt. Sollte das der Fall sein, dürfte es nicht mehr lange dauern, bis die Polente an meine Tür klopft. In einschlägigen Foren wird behauptet, dass man in solchen Fällen einfach nur alles leugnen soll.
Ich habe nichts dergleichen bestellt, da spielt mir sich jemand einen Streich, werde ich behaupten.
Aber warum mache ich mich schon wieder verrückt deswegen? Beim Kauf wurde meine IP-Adresse verschleiert und solange der zwielichtige Online-Händler nicht unter Beobachtung steht, kann gar nichts passieren. Am 19. Oktober finde ich eine Benachrichtigungskarte des Paketdienstleisters im Briefkasten. Endlich! Meine Sendung lagert in einer Packstation, die sich direkt neben der Discounter-Filiale meines Vertrauens befindet. Ich bin aufgeregt und voller Vorfreude. So glücklich habe ich mich schon lange nicht gefühlt. Mit der Benachrichtigungskarte in der Hand schlendere ich los und würde am liebsten ein Liedchen trällern. Doch Vorsicht bleibt die Mutter der Porzellankiste. Also laufe ich einmal ganz unauffällig an der Packstation vorbei. Ich kann nichts Verdächtiges entdecken. Dennoch gehe ich erst einmal ein paar Dosen Cola Zero einkaufen. Zum ersten Mal in meinem Leben stelle ich mich absichtlich in die längere Schlange. So kann ich die Paketstation entspannt von der Kasse aus durchs Schaufenster observieren. 2 Jugendliche mit Sporttaschen trinken Energy Drinks und unterhalten sich. Sie sind zu jung, um Polizisten zu sein.
Mit einem mulmigen Gefühl stehe ich keine 2 Minuten später vor dem gelben Riesenkasten. Etwas gefällt mir nicht. Eine ältere Frau lädt Einkäufe ins Heck eines Kombis. Beobachtet sie mich etwa? Ich hole mein Handy aus der Hosentasche. Während ich ein Telefonat mit meiner Mutter vortäusche, verschaffe ich mir einen Überblick über die Umgebung. Ich versuche zu erkennen, ob sich nicht doch ein paar Ermittler auf dem Parkplatz verstecken. Auf der linken Seite steht ein Kleinbus, der Platz für ein kleines Einsatzkommando bieten würde. Am Steuer eines Porsche Cayenne sitzt ein orientalisch angehauchter Typ und telefoniert, viel zu auffällig für einen erdeckten Vermittler. Einen verdeckten Ermittler. Aber vielleicht ist es ja genau deshalb die perfekte Tarnung. Scheiß drauf. Ich hole das Paket aus der Packstation, während ich weiter vorgehe zu telefonieren. Ich versuche überrascht und ahnungslos zu wirken, während ich das Paket begutachte. Falls ich überwacht werde, darf keinesfalls der Eindruck entstehen, dass ich diese Sendung bereits erwartet habe. Ich baue das Paket sogar ins simulierte Telefonat ein. Das ist ja komisch, Mutti. Ich habe ein Päckchen bekommen, aber keine Ahnung von wem. Nein, Schallplatten können es nicht sein, dafür ist es zu klein. Bin echt neugierig jetzt. Wahrscheinlich ein eBay-Impulskauf, der mir längst wieder entfallen ist. So, ich muss jetzt Schluss machen. Pass auf dich auf, Mutti. Wir sehen uns. Ich dich auch. Während ich nach Hause laufe, sehe ich mich mehrmals um, kann aber immer noch nichts Verdächtiges entdecken. Im Hausflur läuft mir Roland aus dem Erdgeschoss über den Weg. Er trägt Clownschminke. Ich möchte gar nicht wissen, warum, doch er wird es mir sicher gleich erzählen. Nicht erschrecken, ich bin kein Horrorclown. Spaß beiseite. Du weißt ja, dass ich mit einer Kollegin ans ehrenamtliches Clown-Duo im Kinderhospiz herumalbere, erklärt er. Ehrlich gesagt war mir das nicht bekannt, erwiderte ich. Roland setzt seinen nachdenklichen Blick auf. Ich könnte schwören, dass ich es dir schon mal erzählt habe. Naja, die Kids sind jedenfalls für eine Aufheiterung dankbar, Kerim. Ich bin froh, dass ich die Möglichkeit habe, ihr Leid ein wenig erträglicher zu machen. Ich finde das echt klasse, Roland. Ich habe größten Respekt vor Menschen, die anderen helfen, ohne dafür eine Gegenleistung zu verlangen, schleime ich. Ja, es klingt schon bestimmt kitschig, aber das Lachen der Kids ist für mich Belohnung genug, antwortet er. Sag mal, kann ich was tun, um dir zu helfen, frage ich. Geldspenden sind immer willkommen, Kerim. Damit kaufen wir Spielzeug für die Kids. Du bekommst natürlich eine Quittung. Ich habe nur 50 Euro dabei, aber die kannst du haben. Ich leg das Päckchen ab und kramme einen 50er aus der Tasche. Roland nimmt das Geld an und dankt mir wortlos mit einem Lächeln. Ich tausche ein paar Abschiedsfloskeln mit ihm aus und lege mit meinem Päckchen die letzten Meter zur Wohnung zurück. Ich krame einen Cutter aus einer Küchenschublade. Diesen lege ich mit dem Paket auf den Wohnzimmertisch. Anschließend öffne ich das Fenster und zünde mir eine Zigarette an. Während ich den vernünftigen Fensterraucher spiele, beobachte ich die Straße vor dem Haus. Alles wirkt wie immer. Einige Leutchen sind unterwegs, aber die habe ich schon des Öfteren hier gesehen. Ich mache die Kippe aus und schließe das Fenster. Nachdem ich das Päckchen vorsichtig mit dem Cutter öffne, kommen jede Menge Styroporflocken zum Vorschein. Ich greife hinein und kann eine Tüte erfüllen, die ich vorsichtig herausziehe. Ich versuche, die beschissenen Flocken nicht im ganzen Zimmer zu verteilen. Ich nehme die 200 Mikrogramm Tabletten aus der Verpackung und anschließend sehe ich mir die 800 Tabletten genauer an. Wie erwartet ist die Dosierung nicht nur auf der Pappschachtel, sondern auch auf jedem Durchdrückblister angegeben. Ich kann also nicht einfach die 800er Pillen in die 200er Schachtel packen. Trotzdem kein Problem. Ich lege einen Stickerbogen in den Printer zum Aufkleben mit Not for Resale, Clinical Trial Use Only Aufschrift zu drucken. Laut Google nutzen Betrüger diese Masche unter anderem, um Medikamente mit abgelaufenem Haltbarkeitsdatum loszuwerden. Die Sticker klebe ich vorsichtig auf die Durchdrückblister, damit die Dosierungsstärke nicht mehr zu sehen ist. Abschließend stecke ich die manipulierten 800 Milligramm Blister in die 200 Milligramm Packung. Es fühlt sich wie das perfekte Verbrechen an, doch ich möchte trotzdem auf Nummer sicher gehen. Also überklebe ich zum Test einen der übrig gebliebenen Blister und versuche, die Tabletten herauszudrücken. Es ist etwas mehr Kraft notwendig als normal, doch ansonsten ist alles prima. Ich bin mir ziemlich sicher, dass mein Betrug nicht auffliegen wird. Soll ich bis morgen warten oder mich gleich zum Jamnitzer Park begeben? Ich werde mein Glück versuchen. Die Tabletten packe ich in eine Supermarkttüte und mache mich auf den Weg. Im Zentrum des Parks befindet sich ein stillgelegter Brunnen, der wiederum von ein paar Bänken flankiert wird. Ein paar Halbstarke sitzen herum, trinken Bier und beschallen den Park mit einem Bluetooth-Lautsprecher. Ich bin über die Qualität positiv überrascht, denn der Sound klingt satt und knackig. Oh, kurz verschluckt. Sorry. Der Sound klingt satt und knackig, auch wenn die Musik beschissen ist. Sie beachten mich nicht und genießen ihre gemeinsame Zeit. Es ist bemerkenswert, wie unbeschwert diese perspektivlosen Proleten wirken. Ich zünde mir eine Kippe an und schlendere diskret in Richtung der Tischtennisplatten. Bingo! Mein Junkie diskutiert dort wild gestikulierend mit anderen Versehrten. Es geht um Flüchtlinge, die alles geschenkt bekommen, während sie hier draußen ums nackte Überleben kämpfen. Ich
gehe einige Male vor ihnen auf und ab, bis mich das benebelte Arschloch endlich bemerkt. Der Kreuzträger wankt auf mich zu und bleibt plötzlich stehen. Ich drehe mich um und laufe in Richtung des Mülleimers, während ich einen letzten Zug von der Kippe nehme. Ohne anzuhalten schmeiße ich die Tüte in die große Öffnung, dann drücke ich die Zigarette aus. Ich gehe noch ein paar Meter und setze mich auf eine Bank. Eine ältere Dame sieht ihrem Hündchen beim Scheißen zu, lässt das Häufchen liegen und flaniert einfach weiter. Ich würde sie gern zur Rede stellen, muss mich aber unauffällig verhalten. Der Junkie ist gar nicht mal dumm und kramt eine Flasche aus dem Mülleimer. Er studiert das Etikett, um herauszufinden, ob es sich um eine Pfandflasche handelt. Anschließend holt er meine Tüte raus und steckt die Flasche hinein. Ohne mich anzusehen, kehrt er zu seinen Freunden zurück. Sie unterhalten sich weiter, dann drücken sie näher zusammen und flüstern. Während ich überlege, mir noch eine Zigarette anzuzünden, macht sich das Trio auf den Weg, Zeit für mich nach Hause zu gehen. Während ich im Bett liege, stelle ich mir vor, wie sich die Drogensüchtigen das Fentanyl einverleiben. Durch die Überdosierung wird die Atmung stark verlangsamt und der Atemstillstand tritt ein. Dass sie es höchstwahrscheinlich in der Gruppe konsumieren, birgt einige Risiken für mich. Schließlich sind die Typen unterschiedlich groß und schwer, was bedeuten können, dass die Wirkung nicht bei allen zeitgleich einsetzt. Es besteht die Gefahr, dass nur ein oder zwei von ihnen kollabieren, was den anderen genügend Zeit lassen würde, um Rettungsmaßnahmen einzuleiten. Ich ärgere mich. Warum immer diese negative Denke? Ich sollte stolz auf mich sein und meinen Erfolg feiern, statt darüber nachzugrübeln, was eventuell schieflaufen könnte. Nicht nur bringe ich Franz seinem Ziel näher, was es auch immer sein mag, sondern erweise der Gesellschaft einen wertvollen Dienst. Seit Jahren beschweren sich die Anwohner über Obdachlose und Junkies, die den Park in einen Schandfleck verwandeln. Dank mir können ihre Kinder wieder Tischtennis spielen, ohne dabei über Heroinspritzen zu stolpern. Ich bin ein fucking Held und man sollte mir einen Orden verleihen. So, das war Kapitel 6. Ich möchte am liebsten weiterlesen, aber die Pflichtstunde ist geschafft, meine Lieben. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal, grüßt mir eure Mütter. Mädel auf. Thank you.